Hallo liebe Leute, bevor wir tief in die aktuelle Folge einsteigen, hier noch eine kleine Info für euch.
Wir sind live am 10.01. in Hamburg mit unserem Programm inklusive Vorträge, Handpan, Rap, Podcast-Aufzeichnungen. Es wird großartig.
Im Kulturklinker in Barnbeck und alle Infos dazu findet ihr auf gleichmutproben.de inklusive der Tickets. Wir freuen uns, euch dort live zu sehen.
Juhu!
Ein herzliches Willkommen beim Podcast Gleichmutproben, euer Podcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Alexander Metzler, ich bin Speaker, Biohacker und Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit und mache diesen Podcast gemeinsam mit
mir, Leander Govinda Greitemann, Autor, Soziologe, Philosoph und Musiker vor allem und Festivalorganisator these days. Und ja, wenn ihr Bock auf geilen Content habt, dann seid ihr genau richtig hier. Hier gibt's keine heiße Dusche, sondern die Ice Bucket Challenge auf dem Kopf. Wir reden heute übers Eisbaden und stellen uns die Frage, Hype oder Heilung? Also ist das, was bringt das? Denn mich interessiert es auch brennend, wie Eisbrand am Fuß. Der Alex kommt gerade aus seiner Eis Coach-Ausbildung, sein zweites Modul. Er hat es erfolgreich bestanden. Glückwunsch. Und hat da mit einer Wim Hof-Schülerin erster Stunde, die schon seit Jahren dabei ist, hat er die Ausbildung gemacht. Ist ja schon seit langem selbst auch eisbadend aktiv. Ich habe auch ein paar Erfahrungen gesammelt, kann also zumindest mal aus eigener Erfahrung auch was dazu beitragen und was es mit mir so gemacht hat. Bin aber ganz gespannt auf den aktuellen Stand der Forschung, die Erkenntnisse und was man so vom Eisbaden lernen kann. Und wenn du hier zuhörst und das schon machst, gibt es vielleicht noch ein paar extra Erkenntnisse, noch ein paar extra Tipps, wie man sich daran tastet, wie was man beachten muss und oder ob es sich vielleicht gar nicht lohnt und wir am Ende sagen, lass bleiben. Der Alex hat sich jetzt das alles angetan, sagt, nee, war. Also jetzt, mir ist es immer noch kalt. Ich ist schon 4 Tage her, das letzte Eisbad und mein Körper heizt immer noch nicht hoch. Lasst den Scheiß bleiben. Dann erfahrt ihr das natürlich auch hier. Also herzlich willkommen zu dieser Folge.
Ja, alles, was du gesagt hast, ist korrekt, glaube ich. Sehr stimmt.
Ja. Ja, sag doch mal, also wie geht's dir jetzt als zertifizierter Eiscoach? Was war die spannendste Erkenntnis jetzt auch nochmal, so vielleicht auch lebensphilosophischer Art. Was ist so die spannendste Erkenntnis vom Eisbaden für dich? Auch so mit, also neben jetzt vielleicht den körperlichen Aspekten, wo wir bestimmt gleich auch noch drüber sprechen. Ja. Was macht das so mental mit dir? Was war vielleicht, gibt es auch so ein Ereignis, wo du uns mal mitnehmen willst, irgendwie ein besonders schönes und vielleicht auch ein besonders anstrengendes Erlebnis rund um dein Eisbaden Intensive oder deine Karriere als Eisbader? So 10 Fragen, okay. Such dir eine aus.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine lebensphilosophische Übersetzung vom Eisbaden. Darüber habe ich sogar dann eine 30-minütige Präsentation bei der IHK Potsdam gestern gehalten, denn ich bin jetzt nicht nur zertifizierter Eisbadecoach, sondern auch zertifizierter Resilienzcoach nach der Resilienzakademie, zertifiziert durch die IHK Potsdam. Das war dann nochmal eine Prüfung einen Tag später. Also ich bin durch einen richtigen Prüfungsdschungel gereist, der die letzten Tage entsprechend war auch, das war schön, das war aber auch anstrengend. Und jetzt merke ich eben auch, dass ich so energetisch so langsam ein bisschen erschöpft bin, auf körperlicher und mentaler Ebene. Das ist aber auch völlig normal. Und genau darum geht's.
Nach der gestern morgens Prüfung und dann den ganzen Tag Autofahren. Ich finde, das trägt da eine Zeit lang. Aber wenn man dann ankommt, also so kenne ich das zumindest von mir, dann ist auch wirklich Feierabend.
Ja. So. Ja, da war wirklich das genauso, wie du sagst. Und zwar, es gibt einen super spannenden Effekt beim Eisbaden, den man gerade als unerfahrener Beginner überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat. Man hat vielleicht mal gehört, ja, das macht dich wach und das schüttet Glückshormone aus und das stärkt das Immunsystem und generell wirst du abgehärtet gegen Kälte sein. Und vielleicht hat man sogar mal gehört, dass das auch die Entzündungswerte im Körper senken kann. Also das sind schon alles großartige Benefits, ne? Herz-Kreislauf-Training, Gefäß-Training für den Körper. Also da gibt es eine ganze Reihe. Das sind jetzt nur mal ein paar gewesen. Aber dieser Effekt, das nennt sich der sogenannte Afterdrop-Effekt. Der Afterdrop-Effekt ist ein korrekter physiologischer Überlebensmechanismus des Körpers. Und zwar geht es dabei darum, dass wenn du ins Eisbad gehst, ist das für den Körper eine extreme Herausforderung. Und er geht in so eine Art Überlebensmodus rein und zieht das warme Blut aus den äußeren Extremitäten wie Hände, Füße, Arme, Beine in die Körpermitte, weil da die lebenswichtigen Organe und das Gehirn ist. Das heißt, der Körper ist biologisch da ganz entspannt und sagt, ja klar, ohne Hände, ohne Füße, ohne Arme, ohne Beine kann ich möglicherweise weiterleben, aber wenn es die inneren Organe und das Gehirn zerstört, dann ist halt Feierabend. Mhm. Und dementsprechend zentriert sich alles hier in der Mitte und kaltes Blut verbleibt eben in Armen und Beinen, Händen und Füßen. Und wenn man jetzt als Anfänger davon noch nie was gehört hat und vielleicht sogar überrascht ist, wenn man erstmal in so einem Eisbad drin ist, also Eisbad sagt man so 9 Grad und kältere Wassertemperatur.
Man merkt es aber eigentlich, also so erste Effekte, aber da bist du bestimmt, also ich meine, wenn man in 14 Grad oder so reingeht, da merkt man ja auch, also total, hat man wahrscheinlich nicht den vollen Benefit, aber da merkt man auch schon, das scheppert schon, da fängt es schon an auf jeden
ordentlich.
Fall. So.
Ja, ne, klar.
Ist schon, also ich meine, selbst alles unter 20 Grad ist schon so, wo man erstmal den Zeh reinhält und denkt, oh, muss ich jetzt nicht unbedingt, mhm, ne? Also mhm, so, aber 9 Grad ist halt dann nochmal anderes Game.
Ja, zwischen 18 und 10 Grad spricht man von Kaltwasser und ab 9 Grad würde man dann von Eisbaden tatsächlich sprechen, so im Fachjargon. Aber ist ja auch egal, es fühlt sich kalt an, es braucht eine gewisse Überwindung, aber wenn man dann geschafft hat, da reinzugehen, dann ist man überrascht, wenn der Körper diese Kälte dann tatsächlich ganz gut adaptiert und denkt, oh krass, ich bin jetzt schon eine Minute drin, aber eigentlich fühlt es sich ganz gut an, vielleicht bleibe ich noch 2 Minuten und vielleicht bleibe ich sogar noch länger, weil es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe. Und je länger du natürlich und auch abhängig von der Wassertemperatur, von deiner Tagesform und ganz vielen anderen soften Faktoren drumherum, je länger du im Kaltwasser bleibst, desto größer ist natürlich dieser Afterdrop-Effekt. Ne? Desto kälter wird das Blut in Arm und Bein. Und wenn du dann rausgehst und ein paar Dinge auch nicht besonders beachtest und vor allen Dingen auch diesen Afterdrop-Effekt mental gar nicht auf dem Schirm hast, dann kann dich das sehr, sehr aus der Bahn werfen, wenn du eine ganze Zeit lang später nach dem Eisbaden richtig krass anfängst zu frieren, mit Zittern, mit Zähneklappern, weil du würdest ja davon ausgehen, okay, du warst jetzt im Eiswasser, ab dem Moment, wo du rausgehst, ist das Schlimmste vorbei, würde man ja sagen. Und ab dem Moment verlieren die meisten auch ihren Fokus dann, weil das war jetzt das krasse Ereignis und jetzt ist irgendwie Party angesagt, weil man hat es geschafft und so. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Dingen, die man dann tun kann oder nicht tun sollte, um die Intensität des Afterdrop-Effekts zu beeinflussen.
Also, das heißt, also ganz konkret, Afterdrop heißt einfach, mir wird richtig kalt nach dem Eisbad.
Nach dem Eisbad, ganz genau. In einem Satz.
Also es ist ein Drop. Der Drop der Temperatur und hat nichts mit dem After zu tun.
Da genau, nichts mit dem deutschen After, sondern der After in Englisch, also danach, es fällt danach After Drop. Ja, genau. Und das ist ein Konzept, was man, finde ich, sehr, sehr, sehr schön übertragen kann aufs wahre Leben. Da gibt es nämlich ganz viele mentale After Drops. Zum Beispiel, man bedenkt an eine Prüfungssituation, auf die man sich jetzt Wochen oder gar Monate lang denkt, dir eine Abiturprüfung oder ein Diplom oder eine Doktorarbeit, wo du ganz viel Zeit, Energie reinsteckst, dann kommt dieser große Tag der Abgabe und danach fällt man manchmal in so ein Loch rein, weil plötzlich ist wieder mehr Freizeit da, man ist gar nicht mehr gewohnt, die zu managen. Man hatte die ganze Zeit wie so eine Motte ums Licht, eine Aufgabe, in der man sich in jeder freien Minute drum gedreht hat. Und auch diese Anspannung fällt weg, wenn die Prüfung dann rum ist. Und dann fällt man in so einen mentalen Afterdrop. Das ist so ein Beispiel. Anderes Beispiel ist,
auch.
Kennt man. Ja,
das ist einfach, wenn du verlernst, freie Zeit zu nutzen. Also weil du so viel zu tun gab und dann denkst du, geil, jetzt habe ich mal wieder richtig viel Luft und dein Verstand sucht nach anderen To-Dos, weil der gar nicht mehr weiß, wie es ist. Was mach ich denn dann an so einem Tag? Also ich glaube, dass auch ganz vielen so Workaholics, die halt verlernt haben zu chillen oder irgendwas zu machen, was halt keine Ergebnisse produziert. Und das können wir ja gleich mal gucken, wie man aus beiden Afterdrops, wie man die vermeidet und wie man vielleicht aus den Afterdrops fürs Vermeiden der Afterdrops vom Eisbaden auch was fürs Leben lernen kann.
Ja, ganz großer Afterdrop des Lebens ist auch die Rente. Ne? Stell dir vor, du bist so krass identifiziert mit deinem Berufsleben, du hast vielleicht Führungspersönlichkeit und hast da gemanagt und gemacht und getan und hattest dadurch den kompletten Sinn deines Lebens abgeleitet und jetzt kommt von einem Tag auf den anderen kommt die Rente, da war noch dieser Tag, da hast du nochmal ein Abschiedsgeschenk bekommen, die Kolleginnen und Kollegen haben sich von dir verabschiedet und du bist den ersten Tag zu Hause. Was für ein Afterdrop, wenn du da mental nicht drauf vorbereitet bist. Gibt's aber auch im ganz Kleinen, machen wir es mal nicht so groß. Also Doomscrolling ist auch so ein Mini-Beispiel für Afterdrop. In dem Moment, wo du nach 5 bis 10 Minuten Doomscrolling dann so aufwachst und denkst, oh fuck, wo war ich denn da jetzt gerade drin? Und auch, wie ich dann reagiere da drauf. Und das ist vielleicht der Punkt 2 dieses Learnings. Also jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, okay, es ist ein körperlicher Vorgang und es hat auch eine mentale Ebene. Aber mein großer Aha-Moment war, dass ich mich selbst dabei beobachtet habe, wie ich den Afterdrop-Effekt eigentlich sehr gerne versuche zu vermeiden. Also in so einer Vermeidungsstrategie gehe, eine Unlustvermeidung, also nie zu lange im Wasser bleiben, schön langsam Aufwärmprogramm, weil ich schon so oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann sehr, sehr lange später sehr, sehr lange friere und das sehr unangenehm ist. Oder ich es als unangenehm empfunden habe, sagen wir mal so. Denn jetzt kommt der springende Punkt, der Turning Point. Unser Eisbader-Ausbilder, der uns zu Coaches ausgebildet hat, der hat was, fand ich super, super spannend, was er gesagt hat. Er hat gesagt, der Afterdrop-Effekt, ja, das ist unangenehm, wenn du zitterst. Ja, das ist unangenehm, wenn die Motorik der Hände nachlässt, weil du feinmotorisch gar nicht in der Lage bist, jetzt zum Beispiel einen Reißverschluss von der Jacke zuzumachen, weil du so sehr zitterst. Oder die Verpackung von einem Energieriegel aufzureißen, weil du so sehr zitterst, dass du gar nicht vernünftig reden kannst, weil vielleicht die Zähne klappern und weil du so ein intensives Kältegefühl hast. Aber was wäre, wenn es uns gelingt, diese Erfahrung komplett zu akzeptieren, zur Stufe Nummer 1, neutral werden lassen? Und was wäre darüber hinaus, Stufe 2, das zu einem angenehmen Erlebnis werden zu lassen, indem ich das neu bewerte, reframe diese Erfahrung und mir statt zu sagen, oh, ich zitter, ich habe irgendwie versagt oder warum ist mir so kalt oder in dem Moment sage ich mir, ey, wie krass ist das eigentlich, dass mein Körper genauso reagiert, wie er reagieren soll bei einer krassen Erfahrung, dass meine Muskeln von selbst anfangen zu zittern, um Wärme zu produzieren, dass sich meine Haare aufstellen, um Gänsehaut zu produzieren, um da ein warmes Luftpolster zu machen, damit nicht noch mehr Wärme abgeleitet wird. Also das hat eine wahnsinnige Form von Selbstwirksamkeit und Körperfühlen, wenn du das, statt es abzulehnen, eher framest als, ey, wie krass mein Körper in der Lage ist, sich dieser Situation zu stellen und den Körper wieder aufzuwärmen. Und sogar das Muskelzittern als was Entspannendes zu empfinden, weil es ist ja nichts anderes als eine permanente Muskelkontraktion, um eben auch Wärme zu erzeugen. Und das kann ja auch eine entspannende Wirkung auch haben.
Autogenes Training im Autopilotmodus. Anspannung, Entspannung, Muskel anspannen, entspannen. Muss noch nicht mal was machen, erst maximale Meditation.
Geht ganz von selbst. Und das fand ich super, super spannend. Das war eine richtige Transformation, ein richtiger Mindshift im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich das vorher auch als negativ geframed habe und abgestempelt habe und versucht habe zu vermeiden oder so klein wie möglich zu halten. Und jetzt während des fortgeschrittenen Trainings sozusagen auch extra länger und öfter ins Eiswasser, um den Afterdrop-Effekt ein bisschen rauszufordern und zu gucken, gelingt mir das, das neu zu bewerten. Und wenn einem das dann gelingt, dann ist es ja natürlich ein ausgerollter Teppich, diese Erfahrung auch auf andere Erfahrungen des Lebens zu gucken, wie gut passt das dahin. Ne? Ob's das Eiswasser ist, was du von deiner Chefin oder vom Chef abbekommst, weil irgendein Thema in der Firma ist oder in der Beziehung oder im Straßenverkehr oder. Also überall da, wo wir das eigentlich vermeiden wollen, weil wir das als unangenehm empfinden, können wir das als neutral oder sogar als eine angenehme Erfahrung neu reframen. Und das war für mich so die super spannendste Erkenntnis von dieser ganzen Zeit.
Und würdest du oder auch dann der, waren das dann verschiedene, weil das eine war ja eine Frau und der Typ, der das jetzt gesagt hat, war aber dann ein Mann. Das heißt, du hast verschiedene.
Genau, das sind zwei, das ist ein Paar. Der Dauer, der Mann von, also Dr. Josephine Worsack war die allererste deutsche Wim Hof-Instruktorin. Und witzigerweise habe ich 2017, meine ich, war ich in Polen auf ihrem allerersten Wim Hof-Retreat.
Bei ihrem ersten.
Und ganz viele von dieser Gruppe von damals sind heute noch in Kontakt. Das ist sozusagen ja fast so ein bisschen Legendenbildung, weil ganz viele von denen, die da in der Gruppe waren, sind heute auch sehr groß gewordene, sehr bekannte Wim Hof-Instruktoren oder Dr. Simone Koch, die zum Beispiel auch in meinem Podcast Heldenstunde schon war, war damals in dieser Gruppe dabei. Suka, das war damals in dieser Gruppe dabei, der auch schon in der Heldenstunde war. Und das sind alles Koryphäen auf ihrem Gebiet heute. Ja. Und deswegen war das so richtig toll, die Leute wieder zu treffen. Also mit Josephine war ich sowieso über die Jahre immer in Kontakt. Die war ja auch schon zu mehreren Themen bei mir im Podcast. Und ihr Mann Dauer war einer der allerersten Wim Hof Schüler. Also der war schon mit Wim Hof auf der Schneekoppe. Da wusste noch keiner von diesem Training. Da gab's die Methode an sich noch gar nicht so richtig erdacht. Da war das alles noch so Pionierarbeit und Work in Progress und der ist wirklich so Eisbade- und Schnee- und Kälteexperte der ersten Stunde. Und ich habe jetzt nicht gefragt, aber ich nehme mal an, dass die beiden sich auch über Wim Hof Experience dann kennengelernt haben. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und und die haben sich aber jetzt aus diesem Wim Hof Kosmos rausgelöst und haben ihre Eisakademie gegründet. Und das fand ich sehr reizvoll, weil ich weiß, dass sie einfach beide einen wahnsinnigen praktischen Erfahrungsschatz haben und durch den wissenschaftlichen Aspekt von der Dr. Josephine Worsack da auch so das Thema Wissenschaft und auch das Thema Sicherheit und
wo drin hat sie ihren Doktortitel?
In welchem Fach? Ich glaube Mikrobiologie, sowas.
Aber irgend sowas in die, also jetzt nicht in Literaturwissenschaften.
Nee, schon medizinisch, biologisch, ja.
Ja, cool. Mhm. Worauf ich eigentlich, die Zwischenfrage, aber wo ich drauf hinaus wollte, das heißt, physiologisch würden die empfehlen, nichts, also wenn man den Afterdrop-Effekt hat, klar, ne, dann ist er da, dann ist das Beste, was man tun kann, das zu lieben, damit umzugehen, erstmal auch so im Sinne von love it, change it, leave it, ist es jetzt eh da. Dann gebe ich mich dem hin, dann versuche ich das Zittern zu genießen, so, das ist eh klar. Aber würden die das nicht, also das heißt, die deuten das nicht, wenn man immer diesen krassen Afterdrop hat, würden die nicht sagen, das ist vielleicht ein Hinweis des Körpers, dass es was zu krass war. Oder wenn es gibt ja Dinge, die man tun kann, also wie du gesagt hast, dieses langsame Aufwärmen, das ist ja wahrscheinlich schon sinnvoll, also das trotzdem zu machen, also und das eher. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Erfahrung auch mehr Energie raubt. Also wenn man das jetzt, klar, wenn man das in einem Seminar macht und man ist jetzt da für die Experience, mal voll da reinzugehen, zu sagen, mal gucken, was mein Körper so kann. Aber ich stelle mir vor, dass wenn man also diesen Afterdrop hat und sagen wir mal, man macht das on a regular Monday, sagt, ich gehe morgens in mein Eisbad und dann setze ich mich an den Schreibtisch, dann ist wahrscheinlich der Effekt des Eisbadens nicht der geilste für mein Arbeiten, wenn ich parallel mit einem Afterdrop zu dealen habe, oder? Ja. Also das heißt, also wenn er da ist, dann nehme ich den, aber es spricht schon auch was dafür, den jetzt nicht immer volle Kanne haben zu müssen, oder?
Ja, nö, den muss man gar nicht haben. Das ist dann quasi nur eine spannende Erfahrung, auch wenn man darauf vorbereitet ist und vor allen Dingen sollte man mal was davon gehört haben, denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn du das gar nicht weißt, dann wirst du dich möglicherweise sehr darüber wundern, dass du deutlich später, halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Eisbad Eisbad, du richtig anfängst zu frieren, weil du ja denkst ja. Woher kommt denn das jetzt?
Das hatte ich mal im Meer in Spanien im Winter, war ich auch, dachte ich, das will ich jetzt mal wissen, ich weiß nicht, wie viel Grad es hatte, aber es war relativ kalt und war dann lange drin und so in den Wellen und habe es total genossen und war da, um an meinem Buch zu schreiben und es war für Winterverhältnisse relativ warm, aber ich saß dann da auf meinem Balkon in der Sonne danach und war so richtig so, Gott, das war richtig, warum ist mir so kalt? Ich bin es eigentlich, mir ist nicht oft kalt, aber ich war genau der, der dann so verwirrt war von, warum?
Ja.
Eisbaden soll doch cool sein und gerade vom Kaltduschen kennt man das halt in der Regel nicht, weil man selten so lange kalt duscht, dass man einen krassen Afterdrop-Effekt hat, sondern man macht dann halt einmal so, schreit kurz, macht irgendwie einmal drüber, ist dann voll wach und einem ist voll warm und das bleibt auch eine Zeit lang. Aber wenn du natürlich 5 Minuten unterm eiskalten Wasser stehst und dich von allen Seiten mal durchgehst, dann könnte man auch da dann einen Afterdrop-Effekt kriegen, wahrscheinlich.
Gut, ob da die Kälte so reinzieht, wie jetzt beim richtigen Eisbad, da müsste man schon relativ lange unter der Dusche stehen. Aber da sind wir auch beim springenden Punkt, ne? Also, wir würden als Eiscoach-Profis jetzt immer sagen, für Beginner maximal 2 Minuten, also das kann man sich gut merken, die Zweierregel immer zu zweit. In einer sicheren Umgebung bei maximal 2 Grad Wassertemperatur maximal 2 Minuten drin bleiben. Das kann man sich wunderbar merken, die Zweierregel. Und dann ist der Afterdrop-Effekt sehr, sehr überschaubar.
Ja.
Wenn du länger drin bleibst, desto krasser kann die Intensität ausfallen. Aber wie gesagt, es ist auch manchmal von wie gut hast du geschlafen, wie ist dein Ernährungszustand, wie ist generell dein mentaler Zustand, wie ist so, mit welcher Intention bist du rangegangen? Das kann alles dieses Erleben und auch das Erleben danach beeinflussen. Aber bei 2 Minuten ist das Ganze überschaubar. Also, und der Afterdrop-Effekt sagt jetzt nichts davon aus, dass das jetzt ein erfolgreiches oder nicht erfolgreiches Eisbad war. Es ist einfach eine Reaktion, die entsprechend kommen kann.
Ja, und die einfach individuell sehr ist auch, also von verschiedenen Dingen abhängt. Ja.
Ja.
Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall cool. Also ich finde genau das, was du gesagt hast in Bezug auf den Afterdrop-Effekt, ist auch das, was ich am Eisbaden an sich spannend finde, ist auch dem Eis mit Hingabe und Akzeptanz zu begegnen. Ne? Mhm. Also beim Reingehen, nicht in Widerstand zu gehen und nicht zu sagen, ist das kalt, sondern einfach im Moment zu bleiben und auch so der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Also natürlich gibt es Schmerzempfindungen, der Körper sendet einfach krasse Signale im ersten Moment und die Atmung, vielleicht kriegt man erstmal sogar keine Luft, ist irgendwie so und denkt so, oh Gott, aber dieses Gefühl von krass, auch das geht vorbei. Das ist, glaube ich, auf mentaler Ebene einfach so eine schöne Erfahrung, die immer wieder so körperlich zu machen, um dann auch in anderen Situationen, wenn man kurz so vorm Hyperventilieren ist, weil man so gestresst ist, weil man vielleicht einen Blackout auf der Bühne kriegt, weil man irgendeine Nachricht kriegt oder weil der Anschlusszug nicht kommt oder man seinen Flieger verpasst und so, das Gehirn geht, oh Gott, scheiße. Und da genauso mit umzugehen wie mit dem Eiswasser oder aus dieser Ressource. Ich weiß, es fühlt sich im ersten Moment komplett panisch an, aber der Kölsch würde sagen, es hätte noch immer Jodje Jange. Also irgendwie, es fühlt sich jetzt gerade so an, aber in 10 Jahren, wahrscheinlich, in 10 Jahren spätestens, aber wahrscheinlich schon in 3 Minuten, sieht es schon alles nicht mehr so tragisch aus. Und diese Erfahrung immer wieder zu machen von nicht dagegen ankämpfen, mit dem Gefühl gehen, präsent bleiben im Moment, und dann lässt das nach. Und das ist, finde ich, wunderschön und eine tolle, total tolle Erfahrung, die man öfter machen kann und dann für sich so abspeichern kann für andere Situationen des Lebens. Weil es so sehr intensiv ist. Man fühlt sich so sehr krass herausgefordert, sehr krass lebendig. Und dann auf einmal ist man in diesem kalten Wasser, was man vor 30 Sekunden noch das Gefühl hat, ich halte es hier gar nicht aus. Und jetzt auf einmal bist du da und denkst, ach krass, ist doch irgendwie, geht doch klar. So, das ist schon, finde ich, eine super schöne Erfahrung, die ganz unabhängig davon, was mir das körperlich bringt, einfach so in dem Moment so ganz augenscheinlich erfahrbar ist.
Ja, und dann kommt meistens ja der Punkt, wo sich so eine wunderbare Ruhe und so eine mentale Klarheit einstellt in diesem Element, weil das ist, finde ich, auch zum Thema Da wurde ich tatsächlich ein bisschen nachgefragt gestern bei der IHK-Prüfung zum Thema Depressionen und Eisbaden. Das ist ja auch was, was dich so komplett aus deinem Kopf und aus deinen Gedankenwolken und aus deinem Grübelkarussell rausholt, weil du sozusagen geforst bist, dich mit diesem Moment, dieser Moment ist so intensiv, dass du quasi gezwungen bist, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Du hast gar keine Kapazitäten, um irgendwo im nebligen Land deine Gedanken zu kreisen, sondern du bist in diesem, du bist wirklich mit dem Jetzt konfrontiert. Und ja, je nach Ausprägung der Erkrankung sehe ich da auch sehr, sehr viel Potenzial beim Eisbaden. Da muss man natürlich immer dann auch mit Therapeuten und sowas gegenchecken. Aber ich sehe da sehr viel Potenzial, zumal ja dann auch biochemisch, also Noradrenalin bleibt die Ausschüttung, ist die Studienlage sehr stabil, dass die Noradrenalin-Ausschüttung sich auch bei wiederholtem Eisbaden nicht anpasst. Also das wird immer ordentlich ausgeschüttet. Andere Hormone, kann es einen gewissen Gewöhnungseffekt über die Zeit gehen. Ich merke das bei mir beim kalten Duschen, dass das bei mir früher noch viel mehr mit guter Laune Hormone reingefeuert hat nach dem kalten Duschen. Und das hat sich bei mir schon relativ normalisiert. Also ich habe immer noch diesen Wacheffekt, aber diesen, dass ich jetzt so dieses Glücksgefühl habe nach einem kalten Duschen, müssen wir jetzt mal ein bisschen mit längeren Zeiten vielleicht experimentieren, aber das merke ich auch, das hat bei mir auch wieder abgenommen, das hat sich ein bisschen reguliert, aber da steckt wirklich viel, viel Potenzial. Und du kannst natürlich Eisbaden, ne? Das ist ja auch so ein bisschen in der Masse mittlerweile angekommen, also natürlich durch Wim Hof, aber natürlich gibt es mittlerweile auch diese berühmten Neujahrseisschwimmen, was dann eher auch so ein bisschen mit Party und wilden Kostümen und die Leute rennen ins Wasser. Das sind ja ganz verschiedene Arten, sich mit dem Element zu verbinden. Und da sehe ich auch gar keinen richtig und keinen falsch. Ich bin jetzt eher so der Meditative. Ich würde sagen, ja, wir machen schön atmen, Intentionen setzen und dann schön ruhig. Jeder ist so im Wasser in der Hocke und genießt den Moment in der Gruppe oder für sich allein. Ich wäre jetzt nicht so der Party-Eismaker, aber das finde ich auch eine coole Herangehensweise. Und es ist auch schön, dass das immer mehr Menschen für sich entdecken.
Ja. Stimmt, da waren Bella und ich letztes Jahr, war das direkt vor unserer Haustür, hier das Mainzer Eisbaden, Neujahrseisbaden. Ist wirklich hier so genau vor unserer Tür dieser Treibweg, auch mit Kostümen und irgendwelchen Schwimmringen und so. Da haben wir eigentlich überlegt, ob wir da dieses oder nächstes Jahr jetzt, wenn das wieder hier direkt ist, ob wir da vielleicht mitmachen, da einmal bei uns bei der Haustür vorbeizutreiben. Ist dann irgendwie auch so die Feuerwehr, wird irgendwie für einen guten Zweck gespendet. Aber tendenziell bin ich auf jeden Fall dabei. Ich mag es auch jetzt, ich muss da auch nicht unbedingt schwimmen. Muss nicht unbedingt schwimmen im kalten Wasser. Ich finde das eigentlich schön, wenn ich einfach mich gar nicht bewegen muss und so mich ganz drauf. Es lenkt mich auch so ab, wenn ich dann schwimme dabei irgendwie. Ich will dann das wirklich einfach fühlen, ohne mich im Wasser zu bewegen. Aber für mich ist auch einer der ganz großen Effekte, die ich so gemerkt habe, ohne dass ich das ja jetzt so krass regelmäßig oder so gemacht habe, aber wirklich einer der größten Benefits, der glaube ich auch für die Leute, die zuhören, interessant ist, man kann mit der Zeit richtig geil prollen, indem man in so kaltes Wasser so ganz ohne eine Miene zu verzerren reingeht. Also indem man halt einfach besser daran wird in kaltes Wasser. Das heißt, weißt du, alle gehen so mit Ego, so einem kleinen Fuß irgendwie in den kalten Swimmingpool im Sommer oder das Meer hat nicht so eine geile Temperatur und alle so, und du gehst da einfach rein und denkst, Alter, was, 20 Grad? Das ist für mich gerade eine heiße Badewanne, was stellt ihr euch so an? Und dann gehst du da rein, ganz ohne mit der Wimper zu zucken und so ganz cool. Also das heißt, der Coolness-Faktor auf jeder Beachparty und auf jeder Poolparty, der wird maximiert und das ist, glaube ich, der größte Benefit vom regelmäßigen Eisbaden. Ja, das wollte ich auf jeden Fall.
Das ist absolut der größte Benefit und das kommt sogar als kostenloses Add-on mit dazu im Download. Überleg dir das mal, ja. Ja, du hast mich ja auch noch gefragt nach so einem, vielleicht auch Downside oder wie könnte man es sagen? Also das
Anstrengende Erfahrung, ja.
Also ich war jetzt nicht sehr gestresst durch die ganzen Prüfungen. Wir waren in einer sehr großen Gruppe. Ich würde sagen, wir waren 15 Leute oder so, würde ich sagen. Mhm. Und da war es auch ganz interessant zu beobachten, wie man unterschiedlich auf diese Prüfungsherausforderungen reagiert. Also wir hatten einen Multiple-Choice-Test schriftlich, da waren so ein paar offene Fragen drin, die man dann ausfüllen musste. Dann gab es eine Gruppenprüfung, von der wir gar nicht wussten, dass es eine Prüfung ist, aber die wurde dann später als Prüfung gewertet. Und dann gab es nochmal eine einzelne Präsentation aus dem ganzen Katalog von Themen, die du dann zugewiesen bekommen hast und dann vor der Gruppe über das Thema referierst. Das war sozusagen der Teil, den wir alle gemacht haben mit dem ICE-Coach-Zertifikat und zwei von uns. Noch ein Alex, witzigerweise. Wir wurden noch zugelassen zu dieser IHK-Prüfung. Und da war es dann eine halbstündige Präsentation eines gewählten Themas und ich habe tatsächlich über diesen Afterdrop-Effekt referiert mit einer anschließenden 10-minütigen Erfahrung. Und im Kleinteiligen war ich nicht besonders nervös und aufgeregt. Jetzt im Großen und Ganzen, so danach, Afterdrop-Thema, merke ich schon, dass das alles anstrengend war, ne? Die Reise dahin. Das alles zu durchlaufen. Wir hatten auch viel Zeit zwischendurch und haben das auch alles schön ruhig gemacht und so. Und dann gestern die Reise wieder zurück, auch gerade nochmal mit der Zuspitzung mit dieser IHK-Prüfung, wo ich nicht so genau wusste, was auf mich zukommt. Bei den anderen Dingen war ich super tief drin im Thema, weil es mich auch einfach interessiert, fasziniert mich ja. Also da lerne ich ja nicht, um irgendeine Note zu bekommen, sondern ich lerne, weil es mich einfach interessiert. Und da bist du dann eh gut im Thema drin. Bei der IHK-Prüfung wusste ich halt nicht so genau, wenn die jetzt bei diesen Resilienzthemen da so auch in die tiefe Theorie und Modelle und sowas reingehen, da hätten sie mich, also habe ich mir auch gut reingelesen, aber da hätten sie mich mit Sicherheit auch irgendwo auf dem falschen Fuß erwischen können. War aber relativ smooth, auch von denen waren sehr allgemeine Fragen, waren sehr, sehr dankbare Fragen, fand ich. Und hat dann auch gut geklappt. Aber so in Summe, also ich war gestern auch, ich war ein bisschen traurig irgendwie. Ich war schon am Sonntag hat sich ja dann die Gruppe auch so voneinander verabschiedet, ne? Auch so nach 5 Tagen intensiven Zusammensein, kennst du ja selbst aus den Retreats, ne? Das ist dann wie Big Family, diepe Themen, man wächst zusammen, man ist eigentlich nie alleine, selbst nachts schläfst du in einem Doppelzimmer mit deinem jeweiligen Zimmergenossen, unterhältst dich, man isst zusammen, man tauscht sich aus, man lacht zusammen, man weint zusammen, man eisbadet zusammen, man ist in der Natur zusammen. Und dann ist dann plötzlich dieses, das war's. Gute Zeit euch noch, lasst uns in Kontakt bleiben und meldet euch mal, wenn ihr in der Nähe seid, auf einen Kaffee. Und dann bist du wieder alleine. Und trotzdem, dass ich diesen Effekt ja sehr gut kenne und trotzdem, dass ich mich auch da mental auf einen Afterjob bereits eingestellt hatte im Vorfeld, war ich so richtig, ich war so ein bisschen touchy irgendwie. Ich bin dann abends im Hotel, bin ich nochmal zur IHK gelaufen, weil das war in Fußnähe und ich wollte schon mal wissen, wie der Weg ist, wo der Eingang ist, damit ich am nächsten Morgen nicht da irgendwie rumsuchen muss und keine Ahnung, wo das Gebäude ist. Und dann bin ich auf dem Rückweg, war da so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, da läufst du jetzt nochmal drüber, da sind ein paar Leute, vielleicht sehe ich noch irgendwas zum Essen, wo ich Bock habe. Und da war dann so ein Balkon von einem Rathaus, sage ich jetzt mal, oder so. Der ging dann auf jeden Fall zu einer vollen Stunde auf und dann kam so eine Bläsergruppe dann daraus, die mit Blasinstrumenten dann Weihnachtslieder gespielt haben. Und das ist was mein Papa immer geliebt hat, so Blasmusik, die Weihnachtslieder spielt. Und dann, dann hatte ich so seit langem mal wieder echt so einen ganz intensiven Trauermoment über den Tod meines Papas. Den habe ich sonst selten so intensiv. Ne? Klar, denkt man viel und so und fällt einem immer mal wieder ein, aber so, dass ich so richtig intensiv traurig bin, das passiert eher selten, würde ich sagen. Und das war dann da halt so ein Moment. Und auch dann am nächsten Moment am nächsten Tag bei der Heimfahrt, da habe ich ja das eine Video, hast du ja gesehen, wo ich an so Tiertransportern mit Schweinen vorbeigefahren bin und mich das in dem Moment, mir hat das so krass die Beine, auch noch mit dieser schönen Sonne und diesem blauen Himmel und dann diese Rüssel hinter dem, ich darf gar nicht so tief reingehen, sonst kommen mir gleich wieder die Tränen. Also manchmal gelingt es mir auch da, Was sagst du?
Go for it, sage ich.
Ja, go for it. Ja. Ich weiß, du bist da großer Freund davon. Ich bin immer so ein bisschen mit Weinen im Internet, tue ich mir manchmal so ein bisschen schwer, weil auch so da, ich frage mich da immer, was ist da real und was ist da auch so ein bisschen auf die Tube gedrückt, wenn ich das so im Internet sehe. Aber das sind so meine persönlichen Gedanken dazu. Jedenfalls der Moment, der hat mich so richtig angefasst. Und ich muss da wirklich ranfahren und erstmal weinen, erstmal den Tränen freien Lauf lassen. Dass ich mir so vorgestellt habe, okay, diese armen, empfindungsfähigen, sozialen, lustigen Mitgeschöpfe, die werden jetzt zum Schlachten gefahren und sehen vielleicht gerade jetzt durch diese Schlitze in diesem Tiertransporter zum allerersten Mal in ihrem Leben die Sonne und den blauen Himmel. Und das, das war einfach zu heftig. Ja. Wenn man dann so ein bisschen angefasst ist und dann sowas noch sieht, dann,
Ja.
Ja, und es darf dann halt auch einfach mal sein und soll so sein und muss vielleicht dann auch einfach mal sein und dann darf das auch seinen Raum kriegen, finde ich, ja.
Total. Ja.
Ja, und das waren so Nachwirkungen von, ja, man hatte schon natürlich viel, also Eisbaden ist eine intensive Erfahrung. Eisbaden in der Gruppe ist noch intensiver und wenn man dann die ganze Zeit noch darüber spricht und das teilt und viel shared und natürlich diepe Gespräche hat, was ja auch ein guter Rahmen für genau so eine Fortbildung ist, hat es in mir offenbar auch, obwohl mir das währenddessen gar nicht so bewusst war, aber hat das bei mir wohl auch irgendwelche Kanäle geöffnet mal wieder.
Ja. Ja, ist schon schön, mal so mehrere Tage, finde ich, sich so dem zu widmen. Das sind schon einfach immer tolle Anlässe. Kann ich wirklich allen auch nur empfehlen, die hier zuhören. Gibt bestimmt einige, die hier zuhören, die regelmäßig irgendwie auf Yoga-Retreats, auf Meditations-Retreats irgendwas machen. Aber es gibt bestimmt auch einige, die sagen, ein bisschen gruselig und wer weiß. Und ich kenne das ja selber auch, ist ja auch gemütlich zu Hause und man weiß ja dann doch nicht genau, wie es wird und wie wird die Gruppe und dann fahre ich da alleine hin und so. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen, das immer mal wieder zu machen. Es ist einfach so eine schöne Art, Zeit zu verbringen auch. Also unabhängig davon, wie das vielleicht auch noch Einfluss aufs ganze Leben haben kann, was ja da auch noch dazu kommt, dass man da irgendwie zum Teil, dass das so ein Raum ist, wo so Erkenntnisse entstehen können, die wirklich die Sicht auf die Welt grundlegend ändern können und einfach einen gnädiger und leichter durchs Leben gehen lassen. Aber selbst wenn das nicht passieren würde, ist das einfach so eine schöne Art, so wir fahren in Urlaub, wir geben Geld für Essen aus, für alles Mögliche, aber denken dann, das kostet irgendwie 300 Euro oder 400 Euro, will ich das jetzt wirklich machen? Und es ist aber so eine tolle Art, die menschliche Existenz zu erfahren. Lohnt sich auf jeden Fall vorher einmal die Leute anzugucken, die das machen, so auch mal vielleicht ein bisschen mehr reinzutauchen, weil man resoniert da bestimmt nicht mit jedem und also da finde ich, lohnt sich vorher mal ein bisschen einzusteigen. Ist das wirklich jemand, auch wenn man auf ein Yoga-Retreat geht, connecte ich mit der Person, finde ich die Art Yoga, die sie unterrichtet, gut, macht mir das Freude, aber dann dafür zu gehen und wenn es einem dann nicht gefällt, kann man ja immer noch auch das als die große Übung sehen und nach Tag zwei sagen, so Leute, war schön mit euch, aber ich reise ab, bringt mir doch nichts. Hat man immer noch die Möglichkeit. Aber das finde ich schon einfach eine schöne Erfahrung. Aber ich würde gerne nochmal zum Eisbaden zurückkommen.
Lass mich da noch einen Einwurf machen, weil das passt gerade so gut, weil wir beide den Seelenfänger-Podcast zum Thema Vipassana gehört haben. Und ich finde, ich habe so das Gefühl, wir könnten darüber auch nochmal sprechen in einer, vielleicht sogar in einer extra Gleichprobenfolge, weil ich würde da gern noch auch ein bisschen was dazu sagen. Auch gerade, wo du jetzt sagst, ne, man kann am Tag zwei einfach gehen, da stellte sich das ja so dar, als wäre das keine gute Idee. Und wie erkennt man denn seriöse von unseriösen Angeboten und wo sehen wir auch vielleicht ein paar Kritikpunkte an diesem durchaus spannenden und informativen Podcast. Aber so, ich gehe nicht 100% konform mit dem, was ich da so gehört habe in dem Fall. Wäre spannend, sich da nochmal drüber auszutauschen, auch was da so deine Gedanken dazu sind. Aber ja, zurück zum Eisbaden gerne.
Ja, also was, dann gib doch mal so einen kleinen, also was wäre denn für dich so ein, also mal so ganz praktisch jetzt, so Richtung Ende langsam. Was ist so ein perfektes Eisbad? Was kann man neben dieser Zweierregel, die ich ja schon mal sehr eindrücklich finde, also am Anfang immer zu zweit maximal 2 Minuten, nicht kälter als 2 Grad. Was kann man noch, was gibt's noch so zu beachten? Auch mit, du hast gesagt, Bewegung danach, vielleicht auch, um den Afterdrop was abzuschmälern, wenn man auf den heute nicht so Bock hat, damit zu experimentieren. Was gibt's so Dinge, die man unbedingt beachten sollte? Was würdest du empfehlen, wenn man damit mal einsteigen will oder wenn man das schon öfter macht? Auch für mich, ich bin auch gespannt. Nochmal, was hast du so für Erkenntnisse, für Hacks, um die Eisbade-Experience so schön und smooth wie möglich zu gestalten und auch so safe.
Und genau, vor allen Dingen auch so sicher wie möglich. Also es gibt tatsächlich ein paar Kontraindikationen zum Thema Eisbaden, also zum Beispiel Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nicht medikamentös eingestellt sind, für die ist Eisbaden nichts. Man kann sich vorstellen, dass das Herz sehr arbeiten muss, wenn sich das Blut zurückzieht, das Herz-Kreislauf-System wird angekurbelt, Stoffwechsel wird angekurbelt, da sollte das System schon funktionieren. Kritisch sind auch Probleme mit den Nieren, auch gerade was Ausschüttung von Bodenstoffen ausgeht. Morbus Addison heißt es, glaube ich, will ich ja jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Also Niereninsuffizienz, das sollte man dann auf jeden Fall vorher mit seinem Arzt besprechen, ob das eine gute Idee ist. Generell sind Menschen unterschiedlich, reagieren die auf den, ich sag jetzt mal, Schmerz der Kälte. Ich zum Beispiel habe überhaupt keine wirklichen körperlichen Schmerzen, wenn ich das mache. Ich weiß aber, mein Wanderkumpel zum Beispiel, wenn ich mit dem in einen kühlen Bach gegangen bin, wenn wir wandern, hat der am Anfang richtig krasse, massive Schmerzen gehabt. Und das kommt von dem plötzlichen Zusammenziehen der Gefäße. Und das kann man ganz gut trainieren, indem man mit kalten Duschen zum Beispiel anfängt oder auch erstmal nur kalte Teilbäder macht. Das ist ja oft ein Problem der Hände und der Füße. Also da immer mal kaltes Wasser drüber gehen oder im Herbst anfangen, auf einer nassen Wiese, nassem Gras mal barfuß zu laufen, um sich an diese Temperaturen zu gewöhnen. Generell der Gedanke, dass Eisbaden unbedingt im Winter stattfinden muss, wie man sich das so auf Social Media vorstellt. Also keine Ahnung, verschneite Berge, zugefroren. Bergsee und da gehen sie jetzt rein. Nee, so September ist eigentlich eine gute Zeit, um mit dem Kaltbaden und irgendwann dann auch Eisbaden anzufangen, also sich so schön langsam dran zu gewöhnen. Das ist nicht Voraussetzung, dass da jetzt eine 20 cm dicke Eisschicht drauf ist, damit das eine Experience wird, sondern das kann man wirklich schon so im September anfangen. Und da ist das natürlich noch kein Eisbad, sondern ein Kaltbad, aber da kann man schon mal das System ein bisschen vorprüfen und checken.
Ich bin auch manchmal in den Rhein reingegangen, irgendwie wenn der noch zweistellige Temperaturen hatte und ist auch eine extreme Erfahrung und also man muss da nicht immer auf die, also aufs Eisbad gehen, sondern so ein Kaltbad, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist total, kann auch schon echt was mit einem machen.
Ja, und das hat auch das hat schon zahlreiche Benefits. Es gibt natürlich jetzt nicht die riesenbreite Studienlage, was passiert bei 15 Grad und 15 Minuten, was passiert bei 10 Grad und 10 Minuten. Da gibt es einfach keine Studien. Ja. Aber das merkt man ja auch selbst, ob ich da lebendiger mich fühle, wenn ich das mache, ob mir das gut tut. Wichtig ist auch Thema Rhein. Der Rhein generell, Strömungsgewässer sind natürlich mit krassen Risiken verbunden. Also da, wenn überhaupt, bei so einem bewegten Gewässer nur an Stellen reingehen, die wirklich zum Baden freigegeben sind. Und da am liebsten auch mit einer Person, die draußen bleibt, als Safety Net mit dabei, das nicht alleine machen. Weil es kann immer was passieren. Aber also wie immer, du kannst auch in einen Bus einsteigen und ausrutschen, da kann auch immer was passieren. Also auch beim Eisbaden kann immer was passieren, aber da auf blöde, unbedachte Risiken, also dass ich jetzt in so ein Strömungsgewässer reingehe und dann vielleicht ertrinke, weil ich dachte, das ist da gut für mich, das sollte man natürlich alles nicht machen. Am besten eine Stelle, die man sowieso kennt, eine Stelle, wo man smooth reinlaufen kann, nicht schwimmen, immer da stehen bleiben, so auf Hüfttiefe und dann in die Hocke gehen, beim Ausatmen runtergehen, in die Hocke gehen und dann da seine Momente der Klarheit und der Ruhe und der Stille genießen. Dann macht man schon einiges richtig. Und ja, es gibt noch ein paar andere Krankheiten, die sind aber jetzt so selten, die würde ich jetzt hier nicht aufzählen. Das würde ich jetzt Teilnehmern, wenn ich jetzt so ein Eisbade-Coaching anbieten würde, würde ich die das vorher durchlesen lassen, was es noch für super seltene Kontraindikationen geben kann.
Wenn ihr Krankheiten habt, dann checkt's halt vorher, googelt's halt mal.
Ja.
Und dann ist natürlich gut, wenn man irgendwie vielleicht einen Alarm halt hat, weil da, wie weißt du, dass 2 Minuten rum sind, nicht, dass du halt dich dann verliebst beim ersten Mal in das kalte Wasser und oder auch, also ich finde es ganz schwer, die Zeit einzuschätzen. Also wenn du dann drin bist, das heißt, du weißt nicht, bin ich jetzt schon lang genug drin oder bin ich schon viel zu lang drin? Und damit du darüber gar nicht nachdenken musst, einfach Handy in die Nähe von deinem Einstieg, Wecker einstellen, vorher vielleicht einmal checken, ist der laut genug, wenn du, je nachdem, wie weit du reingehen musst, damit du hüfttief drin bist. Und dann, weil sonst denkst du da die ganze Zeit drüber nach und du willst dich die ganze Zeit drüber nachdenken, bin ich jetzt schon lang genug, bin ich nicht? Mhm. Ah, wie lang ist das denn jetzt schon? Habe ich es überhört? So, du willst einfach safe sein, dass es klingelt, wenn es Zeit ist, rauszugehen. Und da lohnt sich dann, keine Ahnung, ne? Ist ja logisch, dass wenn man 2 Minuten drin sein will und du musst noch ein bisschen reingehen, stellst das Ding halt auf 2,5 Minuten oder so. Und dann weißt du, wenn es klingelt, ist wieder Zeit rauszugehen.
Perfekt. Und die noch bessere Alternative ist natürlich eine zweite Person, die dir das einfach ansagt, ey, 1 Minute, 1,30, 2 Minuten, komm raus.
Ja.
Und auch dieses, wie gesagt, was wir am Anfang hatten, den Afterdrop-Effekt nicht unterschätzen. Also die nassen Badeklamotten möglichst da dann schon ausziehen an der Stelle, wieder sich warm einpacken.
Teechen dabei, oder?
Bitte?
Ein Teechen dabei.
Ein Teechen dabei. Witzigerweise eher einen warmen Tee als einen zu heißen Tee. Mhm. Also ein warmer Tee ist eine gute Idee. Da auch gern ein bisschen Süßmittel rein.
Ein bisschen Rum.
Ja, übrigens auch ein großes Missverständnis, weil das hat man ja auch mal. Ne? Man wärmt es mit dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder trinkt einen Schnaps. Der wärmt von innen und sowas haben wir ja alles schon mal gehört. Aber auch hier hat Alkohol Blutgefäß erweiternde Wirkung. Und wenn wir unsere Blutgefäße wieder erweitern, dann haben wir ja schon gelernt, dass das kalte Blut aus den Extremitäten schneller zur Körpermitte zurückfließt. Also wird der Afterdrop-Effekt größer. Also alkoholische
Getränke.
Das warme
Getränke, Blut aus den Extremitäten, das restliche warme aus den.
Das kalte Blut aus den Extremitäten zurückfließt zur Körpermitte.
Ach so, und das fließt dann in die Mitte und dann wird einem in der Mitte kalt.
Genau, und dann hast du wieder diesen Afterdrop-Effekt vom Anfang. Also Alkohol verstärkt den Afterdrop-Effekt.
Ah ja.
Und, also ich würde empfehlen, bucht
aber
euch ein Coaching.
Aber was Süßmittel?
Ja, süß halt, ein bisschen Honig oder irgendwas Süßes noch mit rein, also Kalorien damit, Kalorien, also Energie.
Agavendicksaft.
Agavendicksaft zum Beispiel.
Bienen.
Agavendicksaft, sage ich immer.
Algarven,
Dass das in Wärme gewandelt werden kann. Und ich hatte zum Beispiel auch schon, als mein Büro noch in Frankfurt war, habe ich mich auch mit einer Kollegin öfter zum Eisbaden getroffen, die auch bei jenem, was wir schon angesprochen haben, 2007er Retreat 17. mit dabei war. Und dann war es so, danach war, ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, meine Füße waren so kalt und so klotzig, dass ich eine Zeit lang einfach gar kein Auto fahren konnte, weil ich nicht motorisch in der Lage war, vernünftig zu bremsen, Kupplung zu treten und Gas zu geben, weil sich meine Füße einfach wie Eisklumpen angefühlt haben. Und wenn du die Zeit danach hast, das abzuwarten, ist das ja völlig in Ordnung. Aber wenn du die Zeit nicht hast und musst vielleicht in so einem Zustand, fährst du dann los, auch keine gute Idee.
Ja.
Oder Menschen, die das mit dem Fahrrad machen, die müssen einfach auch bedenken, dass sie danach, wenn sie es im Winter machen, in einem sehr kalten Fahrtwind noch sind und die Finger und die Füße sowieso schon kalt sind. Also ich erinnere mich da gerne, von diesem 2007er Retreat war ein polnischer.
Du sagst die ganze Zeit 7, du meinst aber 17.
17, sage ich 7?
Ja, du hast 2x 7 gesagt, ja, aber nicht schlecht.
Ja, 17, danke. 2017 war ein polnischer Einzelkämpfer, der bestand nur aus Muskeln, der Typ. Der war schon älter, der war wie du dir so ein Military Hero at its best vorstellst. Der war auch, der hat auch alles am besten weggesteckt von uns. Der war immer der Erste, der reingegangen ist ins Eis und der Letzte, der rauskam und immer noch gegrinst hat. Also der war eine Granate, der
Maschine.
Typ. Und eine Maschine, brutale Maschine. Und der hat aber erzählt, dass er es auch einmal übertrieben hat, als er mit dem Fahrrad in einem Eisloch war. Und da war er alleine. Und da kam der tatsächlich in eine moderate Hypothermie. Das ist also die mittlere Stufe es ist einfach zu kalte Körperkerntemperatur. Mhm. Und da arbeitet der Körper nicht mehr dagegen. Da ist es quasi also Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage aus meinem verschlafenen Wissen. Also die milde Hypothermie ist so die erste Stufe, wenn du so unter 35 Grad fällst. 37 Grad ist die optimale Körperkerntemperatur, da funktioniert so alles am besten. Unter 35 Grad beginnt die milde und unter 33 Grad die moderate Hyperthermie. Und da ist das Fiese, dass der Körper dann gar nicht mehr das macht, was ich vorhin gesagt habe, also zittern und ordentlich Stoffwechsel ankurbeln, sondern dann fährt der komplett runter. Und das hatte der. Und dann hat er gesagt, dass er mehrfach, also du bist dann auch orientierungslos teilweise, hast Koordinationsprobleme, ist der mehrfach vom Fahrrad runtergefallen, konnte gar nicht mehr richtig fahren. Und das war eine absolut lebensbedrohliche Situation für den. Und das hat mich halt so krass beeindruckt. Deswegen will ich es dir ja auch erzählen, dass man das wirklich auch ernst nimmt. Wenn man das übertreibt, ist das lebensgefährlich. Wenn man das in den richtigen Bahnen macht, ist das total tolles Erlebnis, hat zahlreiche Benefits für Körper und Seele, für die Lebensphilosophie und für alles. Aber wenn man das übertreibt, dann ist man wirklich, wirklich in Gefahr. Und deswegen sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, das klingt gut. Und man kommt raus, dann hat man schon eine Thermoskanne mit warmem Tee und ein bisschen Algarvendicksaft, wie Alex sagen würde, drin, hat sein Bademäntelchen, dass man sich auch im Public umziehen kann vielleicht direkt, wenn man sich da nicht nackig machen will, man hat die warmen Sachen, man geht wieder in die warmen Klamotten. Und wie ist das mit Bewegung?
Ja, also, genau. Ja. Auch das ist sehr kontraintuitiv, weil wir haben ja alle mal gelernt beim Sport, wärmt euch ordentlich auf, zieht erstmal ein paar Bahnen, aber das ist zu krass fürs Herz-Kreislauf-System und auch für den Afterdrop-Effekt, weil sich dann kaltes und warmes Blut zu schnell vermischt. Statische Halteübungen sind gut. Also zum Beispiel so in die Hocke gehen. Wenn du in der Hocke bist, dann produzieren die Muskeln 70% Wärme und nur 30% Kraft.
In so einem Horse-Stance, also nicht in der Hocke im Sinne von Yogi-Squat, sondern in so einem
Horse-Stance, wo du so dein Körper noch halten musst mit deinen Oberschenkeln. Genau. Und dann kannst du atmen, dann kannst du so leichte, moderate, fließende Bewegungen machen und mit Muskelanspannung und Entspannung arbeiten und das auch ordentlich lange. Und dann kann, ohne dass Herz-Kreislauf richtig angekurbelt wird, kann sich das so allmählich wieder vermischen. Und das sorgt dafür, dass dann eben die Körperkerntemperatur nicht weiter absinkt oder nicht so krass absinkt und dass dieser Afterdrop-Effekt sehr milde ausfällt und sehr beherrschbar bleibt. Oder sogar, wie bei mir jetzt bei meinen Experimenten auch gar nicht kam, wo ich mich drüber gewundert habe, obwohl ich ein bisschen herausfordern wollte. Aber vielleicht auch da wieder die mentale Haltung. Ich wollte das jetzt und dann kam der gar nicht. Vorher wollte ich ihn vermeiden und er hat richtig reingehauen. Also das ist vielleicht ja auch eine ganz interessante Botschaft an der Stelle. Aber vielleicht auch einfach dann Tagesform abhängig gewesen, hatte ich einfach Glück gehabt. Und wenn man das dann natürlich in der Gruppe macht, macht das natürlich noch mehr Spaß, wenn man dann, das kann man dann noch mit so ein paar animalischen Lauten verbinden, so wie Wim Hof das gerne macht. Also da darf man ruhig auch ein bisschen, man ist ja dann auch gehypt, ne? Du hast diese ganzen Endorphine und Dopamin im System und das kannst du dann auch rauslassen. Also das finde ich eigentlich ganz schön. Und dann kann man, wenn man das vielleicht so 10 Minuten mal gemacht hat, dann kann man so allmählich auch in wärmere Gefilde gehen. Gut ist, wenn man da nicht noch in so einem Eiswind drin, also gerne ein wettergeschützter Ort, nicht erst einen warmen Ort aufsuchen, sondern wettergeschützt erstmal, dass nicht noch kalter Wind die ganze Zeit da ist. Da dann dieser statischen Aufwärmeübungen machen und dann, wenn man spürt, okay, das läuft, 10 Minuten, Viertelstunde später, dann kann man auch langsam wieder an einen warmeren Ort gehen.
Ich finde physikalisch auch so interessant, das habe ich in einem Interview von Mighty Nguyen Kim gelernt, weil ich mich so oft gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass ich dann, war es bei mir zum Teil so, ich stand draußen, es war 5 Grad Lufttemperatur, stand in Badehose bei 5 Grad Lufttemperatur, das Wasser hat 10 Grad, draußen an der Luft könnte ich entspannt, so ist entspannt, bist normal, dann gehst du in das 5 Grad wärmere Wasser und es macht und denkst, oh Gott, ist das kalt. Und das liegt ja an der Leitfähigkeit einfach des Mediums, ne? Also, dass die Luft halt nicht so krass Wärme leitet wie Wasser. Oder auch, das merkst du jetzt hier, ich habe zum Beispiel, ich habe hier einen Holztisch und ich habe hier eine Wasserflasche aus Aluminium. Die haben beide Raumtemperatur, ne, weil die stehen hier beide seit einer Stunde. Der Holztisch, der fühlt sich total warm an und die Aluminiumflasche fühlt sich richtig kalt an. Und das liegt aber halt daran, weil die haben beide weniger als mein Körper, beide weniger als 37 Grad. Und der Holztisch gibt seine seine paar 20 Grad aber nicht an mich ab, während das Aluminium halt der viel bessere Wärmeleiter ist und deswegen halt Bock hat, sofort, da merke ich einfach direkt, dass es sich auch, das nimmt ja natürlich meine Körperwärme auch viel schneller dann an.
Zieht deine Wärme, genau.
Und zieht die so raus und so macht das Wasser das halt auch, während ich an der Luft dann bei 5 Grad stehe und die Luft zieht nicht so schnell meine Wärme, während das Wasser halt sofort eiskalt, halt den Unterschied, sobald es halt unter meiner Körpertemperatur ist, ist es theoretisch eher so, dass das Wasser mir, also das merkt man ja auch im Sommer, also fast jedes Meer ist ja eigentlich kalt, wenn du da reingehst.
Ja.
So, selbst wenn das über 20 Grad hat, selbst wenn das irgendwie 25 Grad hat, ist es im ersten Moment erstmal wahrscheinlich kalt, weil es halt, du es halt so krass merkst, dass es halt einfach kälter als deine 37 Grad ist.
Ja. Und das gilt für Luft wie fürs Wasser, ne? Wenn halt Strömung herrscht oder in der Luft halt Wind, merkst du das ja halt auch, dass es viel, viel schneller kalt wird, weil halt das Wärmepolster, was sich um dich herum bildet, sofort abgetragen wird. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied zwischen, ich setze mich in den See rein zum Eisbaden oder in den Fluss. Beim Fluss ist es halt viel krasser, weil sofort die Wärme weggetragen wird von deinem Körper, während in einem ruhigen Gewässer, wenn du dich nicht bewegst, dann wärmst du das umliegende Wasser auch erstmal ein bisschen auf und bist dann wie in so einem angenehmen Luftpolster drumrum.
Weil es
und
halt so schnell leitet. Ja, genau.
Genau. Und wenn du dich dann aber bewegst, merkst du eigentlich, wie kalt es drumrum ist.
Ja. Ja. Mhm. Ja, krass. Und wenn du dann noch pinkelst da, wo du gerade bist, dann hast du erstmal so eine richtig angenehme,
das
wenn
ist alles
es
richtig
keine
gemacht.
Fließenden Gewässer ist, hast du so eine richtig schöne warme Wolke um dich drum. Und machst vielleicht auch was für die Leute, mit denen du zusammen im Eisbad drin bist, weil die auch was von deinem warmen Wasser haben.
Ja, hinsichtlich Naturschutz und so würde ich es nicht unbedingt empfehlen, aber...
Aber in der Regentonne zu Hause kann man das ja machen, wie man will. Das ist ja kein Naturschutz.
Da würde ich es aus hygienischen Gründen nicht unbedingt machen, aber aus ökologischer Sicht spricht da nichts dagegen, das stimmt.
Ja.
Ja. Ja, Mann, das war Ausflug in die Kälte.
Ja, gefällt mir. Finde ich gut. Habe ich Bock wieder. Übrigens, bei mir im Rhein ist ja Hafenbecken. Da ist ja überhaupt gar keine Strömung. Das heißt, ihr müsst euch nicht sorgen um mich, wenn ich hier reingehe. Da ist schöne Treppe, ganz entspannt runter. Ist zwar nicht unbedingt zum Schwimmen freigegeben, fühlt sich auch mal ein bisschen witzig an, weil dann Leute da drumherum stehen und sagen, okay, was machen die Verrückten da? Gleichzeitig dann auch eine schöne Gleichmutprobe wieder. Das kommt dann ja auch zusammen, ne? Wenn du einfach
können wir mal wieder zusammen machen bald. Ja,
fände ich schön. Das ist eigentlich ein cooler Ort.
Schöner Spot.
Yes. Ja, nice. Dann danke dir für deine Einblicke. Und wie Alex schon gesagt hat, wenn ihr Bock habt, ne, wir konnten hier ein paar Hacks geben, aber der Junge hat ja nicht ohne Grund, also nicht nur jahrelang Erfahrung, sondern auch eine Ausbildung dazu gemacht. Also wenn ihr Bock habt, da mehr zu machen, Einzelcoaching oder halt eben, wenn du mal wieder Seminare anbietest, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschreiben und zu fragen und zu checken, ob man da irgendwas nicht bei dir buchen kann.
Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was ich damit machen werde. Also Eisbaden, eine Eisbad-Experience war ja bisher sowieso immer Teil von meinen Seminaren, halt jetzt noch mit dem ganzen Background. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, aber das weiß ich noch nicht so genau, dass ich das mal regelmäßig mit kleinen Gruppen tatsächlich dann anbiete. Also ein Tag, halben Tag Experience, bisschen Vorwissen, dann währenddessen und danach dadurch coachen. Das macht schon Freude.
Ach, so ein bisschen dann noch Handpan-Musik, während man Eis drin
als
ist.
Als Element,
das ist doch
super. Klar.
Kannst ja auch, die Handpan schwimmt ja auch. Kannst ja dann, muss sie dann super nur rechtzeitig, Idee. Muss sie nur rechtzeitig wieder trocken machen, aber dann kannst du ja ins Wasser mitgehen und dann ist da die Handpan mit auf dem Wasser und du spielst ein paar Tönen. Traum.
Apropos Handpan.
Soll ich noch ein bisschen was spielen hier?
Gerne.
Mal gucken, ob ich hier meinen Advanced-Modus noch machen kann. Dann
wir sind voll richtig lange. Wir sind ja schon fast bei einer Stunde wieder.
Ja.
Wow.
Jetzt wird's Zeit. Wir hören uns vielleicht hören wir uns auch einmal vor Weihnachten. Nee, vor Weihnachten hören. Das ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, wenn das rauskommt. Also frohe Weihnachten. Dann hören wir uns nach Weihnachten erst wieder. Dann viel Spaß mit diesem besinnlichen kleinen Weihnachtssong für euch. Und dann sehen wir uns ja alle. Alle, die hier zuhören, am 10.01. in Hamburg. Darauf freue ich
Richtig.
Mich, wenn wir gleich mit Proben live machen.
Euch eine schöne Weihnachtszeit, ihr Lieben. Thank you.
Thank you.